weiter geht's. Sportradio 360, Big Show 222 und der 6. Oktober rückt immer näher. Und das Einzige, was für den Umzug, na, zwei Dinge haben für den Umzug von André Vogt nach Frankfurt gesprochen, natürlich die Aufgaben, die seiner bezaubernden Frau dort harren, aber auch die Nähe zu München, die relative Nähe zu München. Dre, ich rechne natürlich schwer mit dir, aber wie sieht's denn aus am 6. Oktober?
Das hat sich nochmal verschoben, glaube ich. Eigentlich war es noch nicht, weiß nicht, wie am September. Nee, am 6. Oktober habe ich mir, ich gucke nochmal nach, aber eigentlich habe ich, nee, steht hier drin als Big Show in München. Also es ist ganz klar eingeplant.
Ja, ist doch herrlich, ist doch herrlich. Ich werde auch versuchen, dir ein guter Gastgeber zu sein hiermit. Die David Alaba Studios mindestens, aber ich hoffe auch zumindest eine Matratze, wenn du sie in Anspruch nehmen möchtest, stünden dir zur Verfügung. Was dir nicht zur Verfügung steht, das ist bestürzend, ist eine Spielkonsole. Aber wenn ich deinen Facebook-Eintrag richtig deute, NBA Live 16 hat dein Herz nicht zum Leuchten gebracht. Warum eigentlich?
Ja, muss aber ein bisschen ausholen. Es gab ja immer, also klar, es gibt Basketball-Videospiele. So, und in der Vergangenheit war halt NBA Live immer so das Ding. Das hat man immer gespielt. Da gab es immer Konkurrenten, NBA 2K. Und ja, aber Live war immer so das Ding. Das war halt der absolute Marktführer, hat man immer gespielt. Naja, irgendwann hat aber dann Electronic Arts, die Firma, die das herstellt, ein bisschen schleifen lassen, sage ich mal. Und die Jungs bei 2K haben echt immer einen besseren Job gemacht und das ging so weit, dass irgendwann NBA Live vom Markt genommen wurde, weil es auch zu schlecht waren. Es wurden auch Versionen entwickelt, aber die kamen dann gar nicht in die Marktreife, weil sie gesagt haben, nee, das macht keinen Sinn, weil wir einfach gegen die Konkurrenz so unfassbar abstinken. So, und seit 2 Jahren sind sie jetzt immer wieder am Markt, versuchen aufzuholen und sieht exzellent aus. Sie haben jetzt auch so einen Face-Scan, was jetzt ja auch bei 2K dabei war, was bei mir nicht funktioniert hat, wahrscheinlich eher in meinem Gesicht lag als bei einem anderen.
Ich fand dich sehr getroffen.
Ja, jetzt bei EA hat es super funktioniert. Und dann dachte ich, halt Wahnsinn. Jetzt gibt es so eine Demo, die man runterladen kann von Live. Die habe ich immer angespielt. Ja, aber wie ich es in meinem Facebook-Post geschrieben habe, ist halt wie mit so einer Ex-Freundin, wo sie auseinandergelebt hat und man gemerkt hat, so inhaltlich ist man nicht mehr so auf der gleichen Welle und dann hat man vielleicht andere, die jetzt von lange nicht gesehen und dann zieht sie immer super sexy an, macht vielleicht ein bisschen Sport, ja, und man denkt, oh, vielleicht geht da noch was und man trifft sie auf einen Kaffee und dann merkt man nach 5 Minuten, oh Mann. Nee, das ist trotzdem noch genauso solche flachen Konversationen, das geht gar nicht. Und okay. So war mein Erlebnis jetzt mit NBA Live, aber wer weiß, vielleicht ist es nächstes Jahr schon wieder ein bisschen besser.
Das werden wir dann beobachten. Ich bin ja da ganz, ganz weit weg. Aber ich glaube, mein Sohn hat 2K gespielt. Bin mir nicht, das ist schon ein bisschen länger her. Aber das Lustige ist ja, dass die Kinder dann, die Jugendlichen echt dort ihre Stars sich dann suchen. Egal, wir schauen, apropos Stars, auf ein vorgezogenes Finale, darf man das sagen? Halbfinale Frankreich gegen Spanien. Die beiden Mannschaften, die beiden Länder haben sich ja die letzten 3 Europameisterschaften geteilt. Dennoch, ich gerade bei den Spaniern, es war ja sehr, sehr knapp. Wer weiß es nicht, dass sie gegen Deutschland in die Verlängerung gemusst hätten, möglicherweise das Spiel verloren hätten. Haben sich die in irgendeiner Art und Weise gefangen? Ich habe das Spiel ja gesehen gegen Griechenland. Das war ja auch alles andere als überzeugend hinten raus.
Ja, also die Spanier, das ist witzig, wie so eine Katze. Also man denkt eigentlich, Schlange müsste ja schon lange mal ableben, da erlebt haben, aber irgendwie, ja, geht es immer weiter. Es ist schon krass, wir hätten sie gegen Deutschland verloren. Da im letzten Vorrundenspiel, dann wären sie gar nicht ins Achtelfinale eingezogen. So knapp war das ja für die auch da in dieser Gruppe B. Jetzt ist man im Halbfinale, gut, gegen Frankreich hätten wir das, also in einem Vakuum würde man immer sagen, okay, das ist das vorgezogene Finale. Das ist der Klassiker, hat es ja Tony Parker genannt, im europäischen Basketball, aber so, obwohl die Spanier jetzt im Halbfinale sind, ja, und der Sieger jetzt ist ja dann auch bei Olympia schon direkt qualifiziert in den beiden Halbfinals, also richtig traue ich den Beraten immer noch nicht, ja, weil sie einfach einen überragenden Pau Gasol momentan so ein bisschen reiten. Und ich mich halt frage, gegen Frankreich, wo hier auch ein paar Jungs im Korb stehen, die es auch ganz gut können, einfach natürlich Rudy Gobert. Dann denke ich mir, also spätestens jetzt ist vielleicht dann auch vorbei und vielleicht haben die Spanier auch so, ich will nicht sagen, Glück gehabt, ja, gegen die Griechen musst du auch mal gewinnen. Aber ich sehe sie lange nicht auf dem Level, wo sie vor ein paar Jahren noch waren. Der Sepp, der für mich ja jetzt auch in Lille ist, hat es auch angesprochen gehabt, letztens bei uns im Podcast, dass selbst spanische Journalisten sagen, Mensch, also eigentlich wäre es gut, vielleicht mal ein bisschen scheitern würden, dann würde mal so ein langer, nötiger Umbruch mal stattfinden hier, weil wir viele junge Leute haben, die auf der Bank sitzen. Aber jetzt sind sie im Halbfinale, aber ich muss schon sagen, für mich ist Frankreich da schon der Favorit.
Nicht zuletzt, weil sie ja auch zu Hause spielen. Ich habe mir den Pau Gasol angesprochen, du hast es ja auch erwähnt. Ich habe ihn angeschaut und denke mir, wenn ich jetzt der Head Coach der Chicago Bulls wäre und das sehen würde, ich weiß nicht, ob mir das Freude bereiten würde. Der kämpft sich da einen ab, ist, glaube ich, Topscorer bei der EM, hat einen Schnitt von über 20 Punkten, aber irgendwie schultert er schon sehr vieles alleine. Ist der Gasol noch in so guter Verfassung, dass er zum NBA-Start dann einigermaßen fit ist, oder ist das dann Nowitzki 2011 all over again? Oder nee, 2011 war es nicht, 2013 war es, glaube ich, wo es Dirk nicht gut ging.
Ja, also er ist natürlich jemand, der auch schon relativ alt ist, glaube ich, 35 ist er jetzt, also ein paar Jahre jünger als Dirk, aber natürlich schon, klar, im Herbst seiner Karriere. Und ich sag mal so, du kannst natürlich, gibt es diese Commissioners List oder die Owners List, wo man halt schon verhindern kann, dass Spieler halt auch international auftreten, haben die Bulls nicht gemacht. Und es gab auch, glaube ich, meines Wissens jetzt keine großartige medizinische Vorgeschichte. Von daher, glaube ich, können sie eigentlich relativ froh sein, dass er jetzt wirklich so aufspielt, denn das heißt ja auch nur, dass er immer noch ja, super effektiv ist. Ja, und im europäischen Basketball ist es sogar schwieriger, am Korb zu punkten, als es das ja, in der NBA ist, wo man ja viel mehr Platz hat eigentlich. Von daher, ich würde eigentlich, wenn die Bulls wären, nur Positives reinlesen. Er hätte auch ein bisschen Zeit noch nach der EM, nochmal ein, zwei Wochen, um sich ein bisschen ja, zu erholen. Dann geht es ins Trainingslager, da kann man ihn ja auch noch schonen, wenn er schon relativ in Shape ist. Also ich würde mich als Bulls eigentlich nur freuen, dass ein Pau Gasol, ja, momentan Europa dominiert.
Spanien also gegen Frankreich am diesem Donnerstagabend, 21 Uhr. Ich gehe mal streng davon aus, bei telekombasketball.de kann man das im Stream sehen. Und dann ein sehr unterhaltsames Spiel am Mittwochabend, wie ich fand. Litauen gegen Italien. Ich habe mir das tatsächlich angeschaut, und zwar genau bis dorthin, wo dann der Stream abgebrochen ist, bei 74 zu 74. Warum auch immer, ging es dann bei mir nicht mehr. Egal, die Litauer haben dann recht souverän in der Verlängerung gewonnen, spielen jetzt gegen Serbien. Sind die Litauer Favorit gegen Serbien? Ist es ein Toss-up? Wie siehst du denn das zweite Halbfinale?
Nee, da muss man, glaube ich, schon sagen, dass Litauer Außenseiter sind. Denn die Serben haben in der Gruppe in Berlin sehr überzeugt, haben auch jetzt in der K.O.-Runde sich schadlos gehalten. Also das ist schon eine Mannschaft, die hat natürlich auch ihre Schwächen unterm Korb, glaube ich, vor allem, da ist schon so ein bisschen so ein Loch. Haben auch gegen Deutschland das Spiel auch nur knapp gewonnen gehabt. Von daher, also die können schon, wenn sie ins Laufen kommen, wenn die Außenspieler halt ihr Ding machen können, gerade natürlich Teodosic und Bjelica, der eigentlich am Korb spielt, aber der sich immer wieder nach draußen zieht, dann ja, das ist für mich eigentlich, das ist die zweitbeste Truppe hinter Frankreich. So, und jetzt muss man mal abwarten. Litauen ist eine Mannschaft, die sehr geschlossen auftritt, sehr mit Jonas Valančiūnas im Korb, der auch da dominieren kann. Aber litauischer Basketball ist halt viele Pässe, ja, viele gute Distanzschützen. Okay, die kannst du immer verlieren, aber Serbien ist schon ein ganz klarer Favorit. Und von daher, ja, Finale Frankreich-Serbien, das ist, glaube ich, eins, was viele auch so auf dem Zettel haben.
Und da würde die Halle auch beben, glaube ich, bekanntermaßen. Also
Tja, ich
das
meine, 27.000 Zuschauer in
absolut.
einem Fußballstadion, was ja so ein bisschen ja, abgedeckt ist an einer Seite, das kann natürlich schon eine Stimmung generieren, gerade dann im Halbfinale, Finale. Ich glaube, da kann man schon vom Heimvorteil sprechen.
Also das tut mir dann wirklich leid. Es war natürlich toll bei den US Open, aber die Stimmung, was war das eine Spiel, wo du meintest, was Türkei gegen irgendjemand, irgendein Spiel hast du auch auf Twitter erwähnt, wo du meintest, da fliegt fast das Dach von der Halle. Also es muss ganz grandios gewesen sein in Berlin.
Ja,
Nicht
also
für die deutschen
gerade bei den
Spiele.
deutschen Spielen, glaube ich, hat sich ein bisschen gesteigert gegen Island, glaube ich, da haben, glaube ich, alle 12.000 oder 13.000 Halle gedacht, so, die fielen jetzt einfach so weg. Weil das dann nicht kam, ja, da war dann vielleicht ein bisschen Schockstarre und wie es dann auch immer so ist. Auch, glaube ich, generell im deutschen Sport, was die Fans angeht, wenn es mal nicht so läuft, dann ist es ja nicht unbedingt so, dass man da mit Sprechchören versucht, das Team nochmal aufzurichten, sondern da ist ja oft ein ungläubiges Schweigen erstmal und erst wenn dann Korb fällt. Basketball zumindest, ist dann wieder Stimmung. Aber hat sich eigentlich gesteigert dann über die Spiele hinweg. Und das letzte Spiel gegen Spanien, muss man jetzt ehrlich sagen, das war eine grandiose Stimmung. Also das habe ich, glaube ich, in Deutschland so noch nicht erlebt. Das waren, glaube ich, so noch knapp 10.000, 12.000 von den 13.000, die für Deutschland dann waren. Also das war so laut, wie ich es noch nie erlebt habe in der deutschen Halle.
Stark.
Das war auf jeden Fall stark.
Ja,
Obwohl ich vielleicht eine Sache anmerken muss,
bitte.
ja, und das ist vielleicht in dieser Zeit momentan ein bisschen kritisch zu sehen von vielen, aber die das kritisch sehen, tut mir leid, ich habe gar keine Ahnung. Und zwar, ich würde schon sagen, dass wenn man Deutschland in Berlin spielt, in der Vorrunde, so, und, das ist natürlich eine Europameisterschaft und Länderspiel, dann wird natürlich jetzt Nationalhymne vorher gespielt. So. Dass die Spanier nicht mitsingen, weil sie keinen Text haben, gut. Aber wenn man in jedem Spiel, außerhalb gegen Spanien, zu Hause, wo man halt in absoluter Übermacht ist, was die Fans angeht, es halt nicht schafft, dass mehr Leute die Nationalhymne mitsingen als der Gegner, das finde ich halt immer eine Katastrophe. Ja? In Zeiten, wo wir natürlich sicherlich jetzt Diskussionen immer führen, welche Nationalspieler singen die Hymne mit und wie laut und wie richtig, dann stehen wir da als Fans und kriegen nicht die Zähne auseinander. Aber ich denke, das hat ja nichts mit Nationalstolz zu tun oder irgendwie, was weiß ich, dass alles Nazis sind, sondern ich meine, die Nationalhymne ist in dem Fall halt der Song von dieser Mannschaft. Ja, genau wie ja, Grün-Weiß VfL der alte Song vom VfL ist. Oder immer nur du, der neue Song vom VfL. Oder was singen die da in München von irgendwelchen Sternen?
Ja, Stern
Das ist eine
des Südens irgendwie
Nationalhymne.
so ein
So.
Schmarrn,
Und
ja.
dass man das dann nicht hinbekommt, da muss ich sagen, finde ich halt unfassbar schwach. Und wenn wir mit Sport 360 eines erreichen können,
Dann
vielleicht
die
dann noch,
deutsche
dass
Hymne.
beim nächsten Länderspiel alle mitsingen, weil das ja das Mindeste sein kann.
Du, das werden wir uns zum Auftrag machen. Bitte aber den Text einblenden. Also ich
Ja.
bin mir nicht ganz sicher, ob man, gut, meine Tochter, die ist jetzt 17, ich weiß gar nicht, müsste ich tatsächlich mal nachfragen, ob das in der Schule überhaupt gelehrt wird, aber besser textsicher sein, die Melodie muss ja sitzen, weil die Melodie ist ja auch wunderschön. Es hat das alte Kaiserlied, glaube ich. Jetzt lehne ich mich historisch ganz weit aus dem Fenster, aber ich meine, dass das auch mal in Österreich eine populäre Hymne war. Bin mir nicht
Das
ganz
weiß ich nicht,
100%.
weiß ich nicht, aber dass der Mann, der den Text geschrieben hat, de facto aus Fallersleben kommt, weil es eine Stadt von Wolfsburg ist, womit ich natürlich wieder den Bogen nach Hause gespannt habe. Ja.
Apropos Bogen nach Hause gespannt, auch in Wolfsburg, wie man hört, haben am Mittwoch, na Dienstagabend war es in der Champions League, nicht allzu viele Leute das Wolfsburg-Lied mitgesungen. Das ist schon ein bisschen enttäuschend, oder, wenn man sieht, wie wenig da kommen.
Ich habe natürlich auch in meiner WhatsApp-Gruppe natürlich die Jungs mal angezählt, gesagt, ja, wie sieht es aus? Warte, nicht da. Also da kann man ja schon mal die 30 Euro investieren. Aber, hatte ich auch auf Twitter auch einen relativ langen Austausch mit einem Kollegen von der Welt. Wenn man natürlich sieht, dass in Sevilla das nicht ausverkauft war, das Stadion gegen Gladbach, dass Madrid das nicht ausverkauft war, gegen die gespielt, gegen Shakhtar Donetsk, glaube ich, dass Leverkusen ausverkauft war. Und das sind alles Städte, die entweder eklatant größer sind als Wolfsburg oder halt im Fall von Leverkusen, glaube ich, 40.000 mehr Einwohner haben. Und in Wolfsburg passen halt fast dann ein Viertel der Stadt ins Stadion. Dann muss ich schon sagen, finde ich halt dieses Clickbait, was man jetzt überall sieht, natürlich im Netz, auch bei den 11 Freunden und bei was ich, Fußball ist alles in der Aufstellung, aber auch unfassbar plumpe Versuche einfach dadurch so eine blinde Polemik irgendwie Likes und so zu bekommen, das finde ich schon ziemlich erbärmlich manchmal. Aber klar, 17.000 fand ich ein bisschen wenig, andererseits, so wie die Russen gespielt haben, glaube
Ja,
ich,
sind keine
kann man das
Blinde.
eigentlich jedem verzeihen, der nicht hingegangen ist, weil die waren nicht wirklich da, am Fußball zu spielen.
Ja, um Gottes Willen, aber das ist halt eine Mannschaft und ich habe echt gedacht, weil ich mir das überlegt habe in unserer Wettvorschau ganz kurz, das ist ein ganz unangenehmer Gegner, gegen den du im ersten Spiel zu Hause auch mal 2-0 verlieren kannst. Gut, das ist dann zum Glück nicht so gekommen, aber so richtig schön ist das nicht. Und die Erklärung in der Süddeutschen Zeitung, mit der du dir einen kleinen Strauß auch fischst, mit Claudio Catunio, war in diesem Fall: unter der Woche, die Leute, die am Wochenende halt Zeit haben, ins Stadion zu gehen, würden eben auch arbeiten müssen, auch
Ja,
abends.
natürlich, ja, das ist ja auch noch. Aber das ist ein Ding, das will immer keiner hören. Es gibt nur zwei Sachen, die in Wolfsburg besonders sind. Zum einen genau das, also ich habe es ja auch bei Twitter mal geschrieben, sehr die Spätschicht ist ja noch auf der Arbeit. Also wenn die kommen, ist ja Laden immer voll. Das ist ja das eine. Das andere ist aber auch natürlich, dass, ich meine, beim VfL gibt es jetzt ja ab 2 Jahre in Folge einen Dauerkartenverkaufsstopp, so, weil halt einfach Zug weggegangen sind. Ich glaube, im Endeffekt waren auch fast noch zu haben 5.000, 8.000 Dauerkarten, also haben sie halt nicht verkauft. So. Und zum Beispiel meine Eltern haben ja auch 2 Dauerkarten. Gut, für die ist halt schwer, ne? Also, Vater wird bald 80. Ne? Samstag ist super, dahin zu gehen, keine Frage. Es sind natürlich auch viele ältere Leute im Stadion in Wolfsburg, ist ja auch klar, weil viele Rentner dann auch leben. Aber dann zweimal hin zu pilgern ist auch nicht so einfach. Und unter der Woche dann auch, ne?
2045
Verkehr
erst
fließt
verdammt
ab.
spät, ja.
Bist ja auch mal spät im Bett, so. Und die andere Sache ist natürlich auch die, es gibt natürlich kein Umland in Wolfsburg, ja? Ich meine, Leute in Braunschweig oder Hannover, die würden sich eher das Genital abhacken, bevor sie halt beim VfL zugucken gehen, egal wer da kommt. Und dann ist man relativ schnell schon an der Grenze, ja, so an der ehemaligen Grenze. So. Also wo ist das Umland, wo die Leute herkommen können. Und von daher muss man eigentlich sagen, wenn ein Zehntel der Stadt da hinläuft oder mehr als ein Zehntel an einem Dienstagabend gegen CSKA Moskau, dann ist das irgendwo auch okay. Ich würde mir auch wünschen, obwohl es waren ja 20.000, wie man jetzt gelesen hat. Und die Moskau haben auch nicht so viel Gästefans mitgebracht. Aber ja, da wird halt alles viel zu viel hoch aufgehängt. Und es ist halt in so einer Situation in Wolfsburg. Und ey, es müssen ja auch mal, was, 35.000 Menschen müssen ja in dem Werk nochmal arbeiten. Von daher, ja,
Ja, passt
Es
schon.
ist nochmal ein Leid, aber Diskussion, aber die wird, glaube ich, auch nicht mehr abreißen.
Ja, komm, da werden attraktivere Gegner kommen. Wichtig ist einmal, dass sie gewonnen haben, die Partie. Gar kein Thema. Wochenende kommt die Hertha. Ganz kurz zurück noch. Marco Pesic hat am Mittwoch, meine ich, war es in der Süddeutschen Zeitung, ein Interview gegeben mit mehr. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber in groben Zügen war, also der Geschäftsführer des FC Bayern München, der sagt: Okay, Fleming hätte einen super Job gemacht. Da hätte ich gerne deine Meinung dazu. Und dann meinte er aber auch, dass es zu früh gewesen wäre, Dennis Schröder ihm diese Führungsrolle zu übergeben. Jetzt weiß ich nicht genau, ob sich da Chris Fleming vor die Mannschaft stellt und sagt: Liebe Freunde, der Führungsspieler ist übrigens Dennis Schröder. Ob das der Schröder selbst macht oder ob sich das aus dem Spiel heraus vielleicht entwickelt. Wie siehst du A, die Situation um Chris Fleming, der ja jetzt in der NBA als Co-Trainer arbeitet, auch? Und B, noch ein letztes Wort zu Dennis Schröder, der ja, ein bisschen, man sagen, angefressen war, auch aufgrund der Kritik nach der Europameisterschaft.
Ich habe das Interview auch gelesen, was Marco da gegeben hat, und das fand ich eigentlich, konnte ich in allen Punkten unterschreiben. Also was die Führungsrolle da angeht, also ich will nicht sagen, der Dennis wurde da reingedrängt, das wäre auch falsch, aber das kam zum einen von Nowitzki, der ihm auch klar gesagt hat: Pass auf, das ist deine Mannschaft, du musst die führen, du bist der beste Spieler hier, du bist der wichtigste Spieler, den wir hier haben. So, und muss man de facto sagen, gab jetzt ja auch nicht so viele ältere, die, glaube ich, auch vom Naturell her so gebaut sind, dass sie halt so einen Führungsanspruch dann annehmen. Nowitzki ist ja jemand, der natürlich auch Führungsanspruch hatte. Hat man auch gesehen in den Spielen, hat ja auch viele Leute zur Seite genommen, hat er auch recht klar, glaube ich, gesagt, was er da erwartet von den Leuten. Aber er hat sich da auch ein bisschen rausgenommen, im Vorhinein schon. Ja? Wo man, glaube ich, immer verwechselt, wer ist der beste, wichtigste Spieler und wer ist vielleicht eine Führungsfigur. So. Heiko Schafazic hat natürlich relativ wenig gespielt, weil es eben auch so ein besonderes Team war. Anderer älterer Spieler, Anton Gavel, hat natürlich mehr mit sich selber zu tun als alles andere und war natürlich komplett neu dabei bei der Nationalmannschaft. Also wie kann der da einen Führungsanspruch annehmen? Und wenn man dann mal durchgeht, ja, Maudolo hätte es nicht machen können, der ist gerade mal ein Jahr älter als
Ganz
Dennis
frisch.
Schröder unterm Korb. Ja, Mike Zirbes war nicht dabei, Thibaut Pleiss ist, war das jetzt 25, war auch kein, ich sag mal, auch kein, der verbal vorangeht. Es war einfach sehr, sehr schwer, da jemanden zu finden, glaube ich. Und so ein bisschen fiel die Rolle dem Dennis einfach auch so zu, weil er der beste Spieler war. Das sehen wir auch an den Zahlen, die er aufgelegt hat. Natürlich ist er auch jemand, der vor so einer Aufgabe auch nicht zurückschreckt.
Ich wollte gerade sagen, er wehrt sich ja nicht dagegen,
Nee,
Führungsspieler
und
sogar.
das, also ich habe mit ihm lange gesprochen, an dem Freitag, bevor es dann losging, sind wir eine halbe Stunde noch so von der IFA, da war ja so ein Event von NBA 2K stattgefahren, haben wir da ein Interview gemacht, wo er auch sagte, das geht mir eigentlich alles irgendwie zu schnell. Ja, ich kann das gar nicht fassen. Ich setze mir selber hohe Ziele, aber das jetzt mit 21, weil er da ja noch das Nationalmannschaft anführen soll, das hätte ich nie im Leben gedacht. So. Aber dann war es nun mal so, dass er die anführen sollte. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sportlich hat er das natürlich nicht durchweg exzellent gemacht, aber alles in allem schon exzellent, muss
Ja,
man
von
ganz klar
allem,
sagen.
ja.
Also wenn man wie er diese Zahlen auflegt, und er ist ja wirklich einer, der, was das jetzt angeht, ja, über jeden Zweifel erhaben ist. Ja? Also wirklich einer, der Eckler-Statistiken aufgelegt hat, ja, der exzellenten Basketball stellenweise. Ja, also da, klar gab es da Spiele, die waren schlecht, aber es ist der zweitbeste Score, das ist hinter Pau Gasol. Ja? Und das in der Vorhandengruppe, die wirklich nicht so leicht war, denn zwei von den Teams für im Halbfinale. So, und die haben gegen immer nur knapp verloren. Ein schlechtes Spiel gehabt, keine Frage, gegen die Türkei. Das war wirklich miserabel, was er da gespielt hat, wo die Zahlen auch gut waren. Aber wir reden von einem 21-jährigen Spieler, und das hat auch Coach Fleming immer wieder betont, der halt in Atlanta zwar in der NBA spielt, aber diese Rolle, die er in der Nationalmannschaft spielen sollte,
Komplett anders.
einfach gar nicht hat. So, also es ist jemand, der kommt von der Bank in Atlanta, klar hat auch mal gestartet, als der Jeff Teague da verletzt war, hat dann auch gut gespielt, hat auch schon Playoffs gespielt, aber selbst in den Playoffs letztes Jahr hat er lange nicht diese Rolle gehabt, und der war ganz, ganz selten derjenige, der am Ende auf dem Feld stand, um das Team da zum Sieg zu führen. Und dann genau das musste er machen für Deutschland. So, und das vergessen, glaube ich, immer viele, dass er diese Rolle nicht kannte, dass er ein junger Spieler ist. Und die Kritik, die da jetzt aufkam an der Spielweise, ja gut, dass ein 21-jähriger Spieler, wie gesagt, der die Rolle noch nicht so verinnerlicht hat, dass der vielleicht keine überragende EM spielt, in dem Sinn, dass er halt Würfe vorbereiten kann und das Spiel lesen kann wie ein Veteran. Also das muss ja eigentlich jedem klar sein, der schon mal Basketball gesehen hat. So. Problem ist aber einfach, dass viele immer, wenn sie die Jobbeschreibung Point Guard hören, denken, oh, das ist ein John Stockton oder das ist hier ein Jared Jordan, einer, der wirklich ganze Feld liest und der immer erst mit anderen Leuten einsetzt und dann selber macht. Alle Leute, die das von dem verlangt haben hier in Berlin, die sollten sich mal fragen, für wen sollte der eigentlich Würfe vorbereiten? Ja, wir hatten eine ganze Mannschaft, also eigentlich vielleicht noch Dirk mit Absprechen, Maudelo mit Abstrichen, eigentlich gar keinen Spieler, der sich seinen Wurf konstant selber kreieren konnte oder halt dann Pässe nutzen konnte und die freien Dreier gemacht hat. Die Dreier haben wir einfach nicht getroffen. Ja? Und Dennis Schröder war der Einzige, der wirklich reingezogen ist. Der macht mal schlechte Würfe nochmal, keine Frage. Aber das musst du einfach auch, wenn du so eine offensive Last trägst. Und er ist ein Aufbau neuer Bauer. Also keiner, der vorbereitet unbedingt in der ersten Linie, sondern er soll halt Löcher reißen und dann guckt er halt. Ist er frei, dann macht das Ding selber rein. Ist er nicht frei, passt er den Ball wieder raus. Und das hat er stellenweise überragend gemacht. Ja, in Spielen gegen Spanien, gegen Serbien sind wir halt in diesen Spielen, weil Dennis Schröder geilen Basketball spielt. Ja, und alle, die das nicht sehen wollen, die müssen sich wirklich fragen, ob sie schon im neuen Basketball der 1000 angekommen sind. Muss man ganz klar so sagen. Und natürlich hat er, ist er jemand, der polarisiert, eben durch seine Art. Ja, und wenn dann viele mal vergleichen mit Dirk Nowitzki und der ist ja so bodenständig und alles, was ja alles auch stimmt. Ja, und dann aber immer verlangen, dass ein Dennis Schröder genauso ist. Das finde ich schon, also das finde ich unfassbar fragwürdig. Mhm. Denn das sind zwei Menschen, die ganz anders aufgewachsen sind. Ja, Dirk Nowitzki in Würzburg, Vatermalereibetrieb, ja, hat es eigentlich nie irgendwas gemangelt, die waren nicht reich, natürlich nicht, aber auch nicht arm. Ja, das war ein guter deutscher Werdegang, so wie man sich das vorstellt. Ja, wächst wohlbehütet auf, Dennis Schröder ganz anders. Der Vater stirbt früh, ja, muss gucken, wie er mit der Familie irgendwie durchkommt, ist selber einer, der in der Jugend auch jetzt ein bisschen, ich will nicht sagen, vom geraden Weg abkommt, aber halt, ne, ein bisschen sich
Probleme hat einfach.
Alles sowas. Ja, ja. Und dass der auch als Schwarzer, das wollen wir nicht vergessen, als Schwarzer in Deutschland, was ja auch immer noch eine ganz eigene Dynamik dann entwickelt, ja, wo er auch gesagt hat in Interviews, ey, es gab Rassismus, natürlich gab es das, ja, klar habe ich das erlebt, ja, und ich habe auch musste lernen, damit umzugehen. Ich bin früher immer direkt durch die Decke gegangen, wenn irgendwer, was ich, Neger was gesagt hat oder mich scheiße behandelt hat, und jetzt weiß ich ja, dass ich es anders regel. So, dass so einer vielleicht auch auf Kritik, die dann nach so einem Turnier auf ihn einprasselt, anders reagiert, mit 21, wie gesagt, und mit dem Hintergrund, und mit einem, der natürlich mit Social Media aufgewachsen ist. Ich meine, hätte Dirk Nowitzki 1999 Social Media gehabt, was wäre da bei denen geschrieben worden? Der schafft das nie in der NBA, der ist viel zu weich, der kann nicht richtig spielen. So, und sowas ist bei Dennis Schröder jeden Tag dabei. Verschuldet er auch viel selbst, keine Frage. Wenn er sich mit seinem Handy am Auto, am Steuer von seinem Auto fotografieren lässt, das ist natürlich ein bisschen dämlich,
muss ich ganz klar sagen. Ja.
Aber ich wehre mich einfach und ich finde es unfassbar, was bestimmt abgeht in Deutschland, dass da halt Leute ihn auf so einem untersten Niveau kritisieren und einfach nicht trennen können und nicht differenzieren können. Ja? Und das finde ich, also es geht einfach gar nicht. So. Und klar muss er eine Menge lernen, basketballerisch und vielleicht auch, wie er mit seinen sozialen Medien umgeht, keine Frage. Aber sagen wir mal so, ich kann nicht für dich sprechen, Jens, aber mit 21 habe ich auch Dinge gemacht, auf die ich unglaublich stolz bin.
Und, ich habe mit 29 noch Dinge gemacht, wo ja, ich mir denke,
das wäre ein anderes Thema, natürlich. Ja. Da kann ich sogar ein, zwei Jahre noch zurückgehen. Aber ja, und deswegen denke ich, also ich mache mit Dennis Schröder gar keine Sorgen. Ja? Ich mache mir eher Sorgen, dass sich hier in Deutschland so eine Anti-Dennis Schröder-Bewegung verselbstständigt, die einfach weder sportlich noch menschlich wirklich eine Grundlage hat. Und das fände ich ja wirklich schwer, weil das jemand ist, das ist die Zukunft des deutschen Basketballs. Ja? Also nicht allein, ich habe andere Talente, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und wenn man da jetzt nur diese Kampagnen fährt, Das finde ich schon, also hat für mich auch einen ganz klaren Geschmack, wenn ich ehrlich bin.
Gut, es sind viele Dinge. Ich gebe dir zu 100% recht, dass ich den Schröder das erste Mal gesehen habe. Ich war total begeistert. Ich freue mich, wenn ich die Boxscore lese bei den Atlanta Hawks und sehe, dass Schröder gut gespielt hat. Und ich habe nur eine Befürchtung, dass er eben sagt, ihr wisst was, dann habt's mich gern, dann spiele ich nicht mehr im Nationalteam. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Dre, es ist ein schönes Thema, das werden wir am 6. Oktober dann live on stage, es werden hoffentlich auch ein paar Draniacs kommen, live on stage im Stadion an der Schleißheimer Straße besprechen. Big Show 222. Dre, wir versuchen uns wieder nächste Woche zu hören, wenn der VfL Wolfsburg dann mit 11 Punkten in der Fußball-Bundesliga dasteht. Das muss so sein. Es wird so sein.
Möchte ich hoffen. Gegen Hertha geht's.
Gegen Hertha geht's zu Hause.
Schauen wir mal.
Vor mehr als 20.000 Zuschauern. Den Samstagnachmittag hat man in Wolfsburg gut Zeit. Kurze Pause und dann geht's weiter. Big Show 222.